Liebe Hörer von Radio Maria, vom 14. bis 19. September findet im Kolleg St. Josef in Salzburg-Eigen ein Bibelseminar statt zum Thema Der Rabbi Jesus und sein Judentum, eine Auslegung der Heiligen Schrift durch den jüdischen Theologen und Gelehrten Dr. Yuval Lapid. Heute hören Sie die Bergpredigt des Rabbi Jesus von Nazareth, mit jüdischen Augen beleuchtet. Vor Ort sind für uns Frau Elisabeth Tonert und Herr Johann Scheffenbichler. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott ebenso aus Salzburg an alle Hörer und Hörerinnen von Radio Maria, die Sie jetzt zugeschaltet haben oder auch später mal diese Sendung nachhören. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Kolleg St. Josef, so wie schon angekündigt, zu diesem Bibelseminar. Heute ist der erste Abend. Es geht jeden Abend weiter um 19 Uhr. Es geht alles rund um Jesus. Wie gesagt, das Thema des heutigen Abends, der Rabbi Jesus und sein Judentum. Und große Freude, dass wir den Referenten gewinnen konnten, beziehungsweise er wurde ja gewonnen von Pater Georg Wiedemann, der ihn jetzt auch noch begrüßen wird und vorstellen wird. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören heute Abend. Es wird sicher eine sehr rege und interessante Vortrag und Diskussion werden. Bitte.
Ja, liebe Hörer von Radio Maria, ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Pater Georg Wiedemann. Ich bin der Rektor dieses Hauses, der Missionare vom kostbaren Blut. Und ich darf Yuval Lapid begrüßen. Herzlich willkommen hier in unserem Haus. Und er war schon letztes Jahr bei uns im Haus und hielt Vorträge über das Neue Testament mit viel Feuer und Engagement. Und so freuen wir uns, dass er heute wieder und auch diese Woche jeden Abend mit uns ist und auch untertags mit uns Workshops macht. Dr. Yuval Lapid studierte in verschiedenen jüdischen Hochschulen in New York, Straßburg, Paris, London und Jerusalem die rabbinische Bibelexegese und mittelalterliche jüdische Philosophie und Mystik. In seiner interreligiösen Brückenarbeit zwischen Christen und Juden geht es ihm immer wieder darum, die jüdischen Wurzeln des Zweiten bzw. des Neuen Testaments im Alten oder Ersten Testament aufzuzeigen. Und so freuen wir uns jetzt in dieser Woche mit dir, lieber Yuval, diese Tage zu verbringen, diesen reichen Schatz, wie du sagst, diesen Reichtum, den du uns bringen möchtest, dass wir ihn aufnehmen dürfen. Und ich lade auch Sie ein, liebe Hörer, oder wer auch in der Nähe ist, herzlich willkommen im Kolleg St. Josef.
Vielen Dank, Pater Georg Wiedemann. Vielen Dank, Radio Maria. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, beim Haus natürlich primär, Kolleg St. Eigen, dass Sie die Idee entwickelten mit Radio Maria, zu kooperieren und Radio Maria einzuladen. Ich freue mich sehr über jeden Hörer und jede Hörerin. Sie werden reichhaltiges Material heute bekommen. Wir machen, wie gesagt, jeden Abend eine Betrachtung zu einer neutestamentlichen Perikope. Morgen Abend, Dienstag 19 Uhr, Mittwoch 19 Uhr, Donnerstag 19 Uhr, Freitag 19 Uhr, Samstag sogar ganzen Tag. Sie sind herzlich eingeladen, intensiv zuzuhören. Und wie Pater Georg, der Hausvater, sagte, so Sie in der Nähe des wunderbaren Ortes in Salzburg-Eigen sind, schwingen Sie sich auf Ihr Ross, auf Ihr elektronisches Ross und kommen Sie zu uns. Mit Auto, mit Straßenbahn, mit Taxi. Sie sind herzlich eingeladen. Der Raum fasst noch mehr Interessenten, wenn Sie morgen Abend und an den anderen Abenden dazustoßen wollen. Liebe Hörer von Radio Maria, liebe Hörerinnen, liebe Teilnehmer, liebe Teilnehmerinnen hier im schönen Salzburg-Eigen, das heute nicht ganz so schön äußerlich ist, aber innerlich wunderschön ist. Ich freue mich, heute hier zu sein. Heute ist Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ist das neue jüdische Jahr 5776. Neues jüdisches Jahr, Jasna. Und ich habe mich bewusst entschieden, das neue jüdische Jahr nicht in der Synagoge, in der klassischen Synagoge zu verbringen, sondern hier eine Synagoge zu machen. Synagoge, liebe Teilnehmer, liebe Teilnehmerinnen, ist ein griechisches Wort und Synagoge kommt von synagein, zusammenkommen, zusammenführen. Und Sie sind heute meine Synagoge, die Hörer und Hörerinnen von Radio Maria und meine wunderbaren, treuen Seminaristen und Seminaristinnen. Sie sind meine Synagoge. Das griechische Wort bedeutet nicht nur ein heiliger jüdischer Ort, sondern im ursprünglichen Sinn des Wortes ist es ein Ort, an dem zwei oder drei in Gottes Namen zusammenkommen, um die Heilige Schrift zu studieren. Und ich habe meiner Frau, die heute zu Hause ist, weil sie mit Familienangehörigen feiert, gesagt, dass ich meine Synagoge hier im wunderschönen Salzburg erleben werde. Auch nächste Woche habe ich einen großen jüdischen Feiertag, Yom Kippur, den Versöhnungstag, und den werde ich mit meinen Freunden in Innsbruck, Tirol, verbringen. Dabei habe ich eine weitere große Seminarreihe, und da werde ich in den traumhaften Tiroler Alpen ebenfalls eine Synagoge, eine jüdisch-christliche Synagoge einrichten. Liebe Freunde und Freundinnen, wir haben heute Abend das Thema die Bergpredigt aus jüdischer Sicht. Wie sieht ein Jude die große matthäische Bergpredigt? Es gibt auch eine zweite Fassung der Bergpredigt, nämlich die lukanische. Wenn die Zeit erlaubt, schauen wir auch kurz in Lukas. Aber die matthäische Bergpredigt, liebe Teilnehmer, ist so gigantisch, 5, 6, 7, 3 Kapitel, dass wir darin allein bis Mitternacht oder bis 3 Uhr morgens arbeiten könnten. Darum werden wir versuchen, uns heute Abend auf die matthäische Bergpredigt zu bescheiden. Und ich will Ihnen ein bisschen, wie Pater Georg sagte, aus der Schatztruhe des Judentums wirklich große Perlen vermitteln, damit sie in ihrem Christentum gefestigter werden, damit sie in ihrem Christentum, in ihrem Katholischsein einfach neue Aspekte, die ihnen verborgen geblieben sind, integrieren können. Ich will noch ein bisschen zu mir sagen. Ich bin Jude, ich bin ein gläubiger Jude, ein praktizierender Jude, Sohn der berühmten Eltern, die wahrscheinlich die Radiohörer kennen und meine Seminaristen natürlich auch, Sohn der berühmten Pinchas Lapid und Ruth Lapid, große Eltern. Und ein großer Sohn, ich setze die Tradition meiner berühmten Eltern, die auch in Österreich sehr bekannt sind, fort und merke, dass ich berufen bin, tief innerlich berufen bin, zu Christen und Christinnen zu gehen, insbesondere zu Katholiken und Katholikinnen, weil ich ihnen diese frohe Botschaft, das Evangelium der tiefen jüdischen Wurzeln, der Evangelien und der Apostelgeschichte und der paulinischen Briefe vermitteln möchte. Ich komme zu Ihnen als ein Jude, der aus seinem Haus spricht, aus seinem jüdischen inneren Haus. Und mir ist ganz wichtig, dass eines ausgesprochen wird, damit es keinerlei Missverständnisse gibt. Das sage ich präfatorisch in ganz Europa, wenn ich auftrete. Auch für Radio Maria ist mir das ganz wichtig. Ich bin Jude und Sie sind Katholiken. Ich möchte keinerlei Grenzverwischung betreiben und keinerlei Konversionsabsichten das Wort geben. Es geht nicht darum, dass jemand das Gefühl hat, der Dr. Lapide will aus uns Juden machen. Mitnichten. Alle Hörer von Radio Maria und alle Hörerinnen von Radio Maria und alle Seminaristen, die das ja kennen, wissen, es geht nur darum, dass wir uns berühren. Ich will, dass es zu Berührungen kommt. Und zwar von Juden und Christen. Und jeder bleibt in seinem Lager. Jeder bleibt in seinem Lager und an der Grenze, hier im schönen Salzburg-Eigen, berühren wir uns. Und ich möchte einfach mit meinem großen Wissen, das ich anhäufen durfte in den letzten 20 Jahren, einfach aus dem Judentum etwas zeigen, was in Ihnen so nicht klar sein konnte, weil Sie eben keine Juden sind und weil Sie in der hebräischen Sprache nicht so sattelfest sind, wie ich es durch Gottes Gnade sein darf. Nicht, dass Sie denken, was bildet sich der Dr. Lapide eigentlich ein, sondern der Dr. Lapide hat einfach einen sehr großen Schatz aneignen dürfen durch die Gnade Gottes, wie Paulus sagt. Und durch die Gnade Gottes habe ich sehr viel vernehmen dürfen, was zwischen den Zeilen in der Bergpredigt steht. Und dieses zwischen den Zeilen möchte ich heute Abend mit Ihnen ein bisschen teilen. Wir haben hier nur bis 21 Uhr Zeit, obwohl ich mit Ihnen bis 3 Uhr morgens arbeiten könnte, liebe Radio-Maria-Hörerinnen und Hörer, liebe Seminaristen und Seminaristinnen. Aber wir können hier nach 21 Uhr immer noch hier gemütlich privat bei abgeschaltetem Radio sitzen. Nur ich möchte mit Ihnen bis 21 Uhr arbeiten und Ihnen etwas zeigen, was zwischen den Zeilen steht. Und jetzt wird es immer spannender, liebe Radio-Maria-Hörer und Hörerinnen. Wir werden immer leidenschaftlicher in das Thema einsteigen. Die Bergpredigt ist etwas, genau wie die anderen großen Geschichten des Neuen Testaments, was aus dem Judentum kommt. Das ganze Geschehen in den Evangelien kommt aus den Juden. Mein Vater, der berühmte Pinchas Lapide, Jasna Blumenkron, hielt gerade schon ein Buch meines Vaters in Händen. Das ganze Geschehen im Neuen Testament, im Zweiten Testament, wurde von Juden, über Juden und für Juden geschrieben. Das ist ein berühmter Satz meines Vaters. Ich wiederhole den Satz für die Hörer und Hörerinnen und für die Teilnehmer. Das Neue Testament, die 4 Evangelien und die vielen anderen Evangelien, die ja gar nicht kanonisiert wurden. Man spricht ja von 20, 40, 80 Evangelien, die überhaupt nicht kanonisiert wurden im Konzil von Nizia. Alle Evangelien wurden von Juden, für Juden, über Juden geschrieben. Das muss ausgesprochen werden. Das heißt, ein Jude, der sich hineinkniet, wie ich seit 20 Jahren, in das Neue oder das Zweite Testament, betritt im Grunde genommen Mutterboden. Es ist für mich nicht ein exterritoriales Gebiet, wenn ich als Jude, so wie mein Vater mit Ihnen, liebe Katholiken und Katholikinnen, heute intensiv darüber sprechen werde und die ganze Woche, sondern es ist für mich im Grunde genommen Mutterboden, den ich betrete. Ich betrete, auch wenn es nicht mehr im hebräischen Original vorliegt, das Neue Testament, betrete ich etwas, was ich unbedingt betreten darf und betreten muss, weil es ein jüdisches Thema ist. Alles, was Sie in den vier Evangelien lesen, alles, was Sie in der Apostelgeschichte lesen, alles, was Sie im Hebräerbrief lesen, das Wort Hebräerbrief sagt es ja schon deutlich, thematisiert hebräische, jüdische, israelitische Themen. Und ich als Jude fühle mich von Gott ganz intensiv berufen, zu Ihnen zu kommen und Ihr Katholischsein zu festigen, nicht Sie wankelmütig zu machen, sondern Sie zu festigen, indem Sie einfach spüren, auf welchem Fundament steht Ihr Glaube. Denn Sie können nur dann, und das sage ich europaweit, Sie können nur dann stehen, bestehen, verstehen, wenn Sie kennenlernen, worauf Ihr christlicher Glaube gründet. Ihr christlicher Glaube gründet auf jüdischen Glaubensdokumenten. Ihr christlicher Glaube gründet, steht, besteht, versteht auf jüdischen Glaubensdokumenten. Jesus von Nazareth war Jude, ein beschnittener Jude wie ich. Der hat zu seiner Zeit auch Rosh Hashanah gefeiert. Wir werden jetzt immer konkreter. Jesus hat zur Zeit 30 bis 33 mit Sicherheit Rosh Hashanah, jüdisches Neujahr gefeiert. Das ist ein altes Fest, das steht schon in der mosaischen Tradition. Das ist uralt, da war Jesus schon längst auf der Welt. Da gab es Rosh Hashanah. Das steht im vierten Buch Mose und im fünften Buch. Mit Sicherheit hat Jesus, so wie ich, der Jude, der beschnittene Yuval Lapid, sein Rosh Hashanah gefeiert. Er hat mit Sicherheit auch Yom Kippur gefeiert, was ich nächsten Mittwoch feiern werde, in Matrei am Brenner. Den großen Versöhnungstag, den sogenannten Versöhnungstag. Eigentlich ist es ein Sündenerlasstag. Das hat Jesus gefeiert. Jesus hat auch Sukkot gefeiert, was wir Juden noch 5 Tage danach feiern werden, nach dem Versöhnungstag. Jesus war ein Jude mitten im Judentum. Es gab ja kein Christentum zur Zeit Jesu. Es gab ja nur Judentum. Es gab keine katholische Kirche, es gab keine protestantische Kirche, es gab keine Freikirche, es gab nur die eine große monotheistische Religion namens Judentum mit all ihren Verästelungen. Und insofern, wenn ich als Jude zu Ihnen komme, spüre ich aus dem Innersten heraus, dass ich mit einem Juden konfrontiert werde, der lehrte, liebte, litt für das Judentum seiner Zeit und aus dem Judentum, aus dem jüdischen Denken. Und wenn Sie als Katholiken und Katholikinnen sich einlassen auf dieses Abenteuer jüdische Wurzeln, werden Sie eine ungemeine Weite, eine ungemeine Tiefe und eine ungemeine Erkenntnis bekommen, die Ihnen sonst nicht zuteil wird, wenn Sie es nur in Anführungszeichen mit christlichen Augen oder mit christlichen Brillen lesen. Und wir leben in einer wahnsinnig aufregenden Zeit. Eine wahnsinnig aufregende Zeit. Wir haben dieses Jahr 50 Jahre Nostra Aetate. Darüber werde ich auch die Tage sprechen und in Matrei am Brenner. Vor 50 Jahren hat der große Papst Johannes der 23., der tief in meinem Herzen wohnt, ganz tief drin, dieses große Papier Nostra Aetate, dieses große Versöhnungspapier zwischen Ekklesia und Synagoge verfasst. 50 Jahre, ich habe heute mit Rupertus Blatt darüber gesprochen. Und er hat deutlich in seinem Papier gesagt, wir müssen das Judentum kennenlernen, um uns Christen selbst besser kennenzulernen. Ich wiederhole, wir Christen, vor 50 Jahren schon. Wir Christen müssen unsere jüdischen Wurzeln nach 2000 Jahren Entfremdung oder Vergegnung, wie Martin Buber sagte, Vergegnung ist ein Wort von Martin Buber statt Begegnung, wir müssen unsere jüdischen Wurzeln im Neuen Testament besser kennenlernen, damit wir uns Christen besser kennenlernen. Nicht einfach nur aus Interesse am Judentum, weil wir das dem Judentum schulden nach 2000 Jahren Entgegnung beziehungsweise Vergegnung, sondern weil wir uns nur dann verstehen können, Gernot, wenn wir unsere jüdischen Wurzeln, unseren jüdischen Entstehungskontext richtig verstehen. Dieses Jahr haben wir auch 50. Todestag von Martin Buber, ein großer jüdischer Mann, starb 1965, der Mann, dem wir eine brillante Verdeutschung der Heiligen Schrift zu verdanken haben. Dieses Jahr markiert 500 Jahre Geburtstag von Teresa von Avila. Eine meiner profiliertesten Studentinnen, Frau Dr. Blumenkron, wird in Matrei ein bisschen aus der inneren Burg vorlesen. Eine große Jüdin, die das Abendland wie kaum eine andere Mystikerin geprägt hat. Die innere Burg, El Castillo Interior, von einer großen Dame, Teresa de Avila. Wir haben ganz große Gedenktage und es ist wichtig, dass wir uns, und wir haben in Deutschland natürlich auch, das wissen Sie ja, 70 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg, das tangiert ja auch Österreich. 8. Mai 1945, 8. Mai 2015. In Deutschland haben wir ganz viel zelebriert, geht ja Österreich auch an, denn Österreich war ja auch ein Komplize des Verbrechens. Insofern sind wir, möchte ich deutlich sagen, unserer Vergangenheit, liebe Katholikinnen und Katholiken in Österreich, wir sind unserer Vergangenheit und den großen Männern und Frauen, die ihr Blut gegeben haben, für eine Erneuerung unseres Verhältnisses schuldig, dass wir heute ernsthaft miteinander zusammenkommen und die Wurzeln des Judentums im Christentum erleben. Nicht damit die Wurzeln einfach Wurzeln sind, sondern damit sie als Baum, wie es im Römerbrief 11,18 ja so schön heißt, damit der Baum des Christentums richtig groß und stark werden kann und damit sie Frucht tragen können. Darum geht es mir. Sie bleiben Christen, es ist Gottes Wille, dass sie Christen sind und nicht Jude. Aber ein Christ kann nur dann Früchte tragen auf seinem Baum, wenn die Wurzeln intakt sind. Das weiß jeder Mensch, der sich ein bisschen mit Landwirtschaft auskennt. Wenn die Wurzeln nicht Saft, Nährstoffe und Flüssigkeit in den oberen Teil des Baumes transportieren, kann keine Frucht aufkommen. Ich habe mein neues Buch genannt, ohne Wurzelsaft keine Baumkraft. Ich habe ein Buch herausgegeben vor einem Jahr, ohne Wurzelsaft keine Baumkraft. Radio Maria-Hörer können sich das in jeder Buchhandlung besorgen. Ohne Wurzelsaft keine Baumkraft. Dieses schöne Gleichnis von Paulus im Römerbrief bringt es deutlich zum Ausdruck. Wenn ein Baum nicht feste Wurzeln hat, fest gegründet in der Erde, kann er nicht einen Stamm bilden und kann er nicht Äste bilden und kann er keine Blätter bilden und kann er keine Früchte tragen. Und Sie sind die Früchte, Sie sind die Blätter. Aber ich, das Judentum, verkörpere die Wurzelkraft und ich, das Judentum, verkörpere den Stamm, den kräftigen, großen Stamm. Und nur wenn es von unten nach oben fließt, so entsteht ja ein Baum, von unten nach oben kann der Baum groß und stark und lebenstüchtig werden. Kurzum, wenn wir heute Abend in die Bergpredigt steigen werden, möchte ich Ihnen bewusst machen, dass es für einen Juden eine natürliche Erfahrung ist, da hineinzugehen. Weil ein Hörer von Radio Maria oder eine Hörerin kann sich fragen, ja, was sucht denn der Dr. Lapide, der Jude, überhaupt in unserem christlichen Neuen Testament? Das ist eine Frage, die mir immer wieder mal gestellt wird. Warum schauen Sie denn überhaupt, Herr Dr. Lapide, Sie als Jude, in das neue christliche Testament hinein? Und da sage ich, warum soll ich das nicht tun? Sie wissen, es gibt einen kleinen Scherz, muss ich ein bisschen zur Auflockerung reinbringen. Sie wissen, warum ein Jude auf eine Frage immer mit einer Gegenfrage antwortet. Wir Juden antworten auf Fragen immer mit einer Gegenfrage. Und da lautet eben die Antwort, als ein Jude gefragt wird, sagen Sie mal, Herr Dr. Lapide, warum antworten Sie immer auf eine Frage mit einer Gegenfrage? Warum soll ich nicht? Warum nicht? Wissen Sie, wir Juden lieben es zu fragen und zu fragen. Und da habe ich dieser Dame, die mir die Frage neu stellt, ja, was machen Sie im christlichen Territorium? Sie haben doch das Alte Testament und wir haben das Neue Testament. Sie sind Jude und wir sind Christen. Da habe ich der Dame gesagt, wenn Sie wüssten, liebe Dame, wenn Sie nur ahnten, wie jüdisch Ihr christliches Neues Testament ist, würden Sie diese Frage nicht stellen. Und da habe ich mit ihr lange gesprochen, war ja eine Stunde am Telefon und hat sie mir gesagt, Herr Dr. Peter, Sie haben mich total überzeugt, dass mein oder unser christliches, in Anführungszeichen, Neues Testament in Wahrheit und in seinem Ursprung so super jüdisch ist wie das Alte Testament. Nur im Laufe von 2000 Jahren ist eben eine Verchristlichung erfolgt, die ja völlig in Ordnung ist. Nichts wird geändert. Sie sind Christ und ich bin Jude. Aber es geht darum zu verstehen, wie es entstanden ist, damit man heute glaubwürdig, das habe ich heute der Dame im Rupertusblatt gesagt, mir geht es um einen glaubwürdigen Glauben. Ein glaubwürdiger Glaube ist heute mehr denn je vonnöten. Wir leben in einer verrückten Zeit, in der alle Werte dahinschwemmen und der Menschen alles Mögliche ausprobieren, weil die großen Religionen, Judentum, Katholizismus, Protestantismus eben nicht mehr diesen Appeal haben, den sie vielleicht vor 600 Jahren hatten, weil sehr viel verloren gegangen ist. Und ich komme als Jude nach Salzburg und nach Tirol und an verschiedenen Orten in Deutschland, weil ich Christen zeige mir, Leute, es gibt so viel Wurzelwissen, es lohnt sich, mit den Wurzeln in Verbindung zu treten. Jetzt fangen wir an mit der Bergpredigt Matthäus 5. Ich will ein bisschen auf Hebräisch vorlesen, damit die Radiohörer und die Radiohörerinnen und meine Seminaristen und Seministen ein bisschen spüren, wie versteht sich dieser Text, wenn man ihn auf Hebräisch vorliest. Ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, der ursprüngliche Text existiert nicht mehr, der ist verloren gegangen. Aber in der Wissenschaft haben wir heute Bücher, in denen rekonstruiert wird, wie muss die Bergpredigt und die anderen großen Texte des Zweiten Testaments lauten, wenn sie auf Hebräisch geschrieben worden wären, beziehungsweise wenn wir diese Originale noch hätten. Die großen Kirchenväter im 2. Jahrhundert, liebe Freunde und Freundinnen, sagen, dass es eine matthäische Urversion in Hebräisch gegeben haben soll. Die Patristiker, die Kirchenväter sagen, zum Beispiel Eusebius im 2. Jahrhundert, es gibt ein hebräisches Original, aus dem er noch zitiert im 2. Jahrhundert. Nur er sagt, er habe es nicht mehr. Es wurde ihm mal mitgeteilt, er habe mal ein Exzerpt, ein Auszug gelesen, hat aber nicht mehr das Ganze. Aber er sagt, er geht davon aus und es wurde ihm gesagt, dass es ein original matthäisches Evangelium in der ursprünglichen heiligen Sprache gibt, in der Matthäus, der Evangelist Matthäus war ja Jude, geschrieben hat. Matthäus schreibt ja, das will ich kurz sagen, Matthäus ist ein Judenchrist, Matthäus ist auf Hebräisch Mattitjau, ein sehr jüdischer Name, die Gabe Gottes. Der Evangelist Matthäus ist ein Judenchrist, das ist heute anerkannt weltweit in der Forschung. ganz klar in der Forschung, er ist ein Jude, der an Judenchristen schreibt, die eine messianische Erfahrung machen sollen, nämlich mit Jesus, dem Juden aus Nazareth. Ich wiederhole den Satz, damit Ihnen die Brisanz klar wird. Ein Jude namens Matityahu, die Gabe Gottes, so heißt er auf Hebräisch, schreibt an eine judenchristliche Gemeinschaft irgendwo im Heiligen Land über einen Juden, der im jüdischen Land eine Bewegung ausgelöst hat. So fängt das Spiel an. Es ist ein ganz jüdisches Thema. Ein Jude ist in Erregung, nämlich dieser Matthäus. Er hat etwas erfahren, beziehungsweise es wurde ihm mitgeteilt, dass in Judäa, im damaligen Heiligen Land, in der Zeit 30 bis 33, wiederum ein anderer Jude, Jesus, Jehoshua, etwas Neues in die Welt gebracht hat. Und das verändert das Leben dieses Matityahu. Er ist ein veränderter Mann. Und wenn wir Juden erregt sind, und wenn wir Juden spüren, dass Gott mit uns etwas macht, dann müssen wir was tun, dann schreiben wir. Entweder wir schreiben oder wir reden. Darum rede ich auch so gern, wenn ich erregt bin. Ich verkünde, ich fange an zu verkünden. Je erregter ich bin, desto mehr können Sie merken, dass ich etwas mitzuteilen habe, dass ich selbst bewegt bin. Und wer bewegt ist, bewegt ja andere. Dieser Matityahu ist bewegt von einem Juden in Galiläa und in Judäa, nämlich Jesus von Nazareth, Jehoshua von Nazareth, Rabbi Jehoshua, ein jüdischer Name. Und das verkündet er, weil wir Juden einfach gern verkünden. Und er verkündet es in einer Epistel, in einem Evangelium, frohe Botschaft, in einer guten Nachricht und verbreitet sie im damaligen vorderen Orient. Wir wissen nicht, wo er es geschickt hat, auf Pergament oder auf Papyrus, aber wir wissen, dieses Papier zirkulierte und wurde vervielfältigt und vervielfältigt und immer wieder vervielfältigt. Und daraus entstand später das kanonisierte Matthäusevangelium. Am Anfang war es nur eine Urkunde, die ein Mann, der bewegt ist, der erregt ist, der überwältigt ist, nach außen bringt, weil er es nicht für sich allein behalten kann. Er muss es nach außen bringen, er muss es in die Öffentlichkeit, und zwar in die jüdische Öffentlichkeit bringen. Wir gehen heute in der Forschung ganz klar davon aus, dass Matthäus an Judenchristen sich wendet, nicht primär an Heidenchristen. Den Unterschied will ich gerade für Radio Maria Hörer erklären. Judenchristen bezeichnen wir in der neutestamentlichen Arbeit Juden, die in Jesus den Messias, der im Judentum angekündigt war, erleben. Das nennt man Judenchristen. Juden, die zu Christus ist ein alter jüdischer Begriff, der da heißt Messias, ist ein alter jüdischer Begriff, die in Jesus den Messias, der im Judentum angekündigt war, erleben und sich zu dieser neuen messianischen Bewegung hinzugesellen. Heidenchristen sind Menschen, die aus dem Heidentum kommen und ihrerseits bewegt wurden von Gott und aus dem Heidentum in diese neue messianische Bewegung kommen. An die wendet sich vornehmlich Paulus, das müssen wir gründlich unterscheiden. Paulus ist auch Jude natürlich, Saulus genannt. Der wendet sich in seinen großen Episteln primär an Heidenchristen, liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Dialogs. Die großen Briefe des Paulus, Römerbrief, Korintherbrief, Epheserbrief etc. wenden sich zu 90% mathematisch, spielerisch gesprochen, an Heiden. Menschen, die keine Ahnung von Gott hatten, nackte Heiden, Götzendiener, die aber durch die paulinische Mission zu Gott, zum neuen Gott Israels, über Jesus, seinen treuen jüdischen Diener, herangeführt werden sollen. Nicht so die Evangelisten Matthäus und vornehmlich Johannes. Bei Matthäus und Johannes, auch bei Markus, gehen wir ganz stark davon aus, bei Lukas ist noch eine Diskussion, aber ganz sicher bei Matthäus, bei Markus und bei Johannes, diese Menschen, diese drei großen Juden, wenden sich überwiegend an Judenchristen. Woher wissen wir das? Weil wir die Terminologie kennen. Weil wir denn die Struktur der Evangelien gründlich untersuchen können und feststellen, dass der gesamte Duktus dieser Evangelien so voller jüdischer Fachbegriffe ist, so voller jüdischer Inneneinsichten, dass man schwerlich sagen kann, das wendet sich an Heiden. Bei Paulus haben wir das anders. Paulus hat in seinen Briefen ganz kurz gesagt eine Struktur, die sich überwiegend an Fremde wendet. An Menschen, die überhaupt keine Insiderkenntnis, Batja, die keine Insiderkenntnis haben von Judentum, den man sozusagen alles verwässert darstellen muss, nicht zu den Evangelisten. Insbesondere Matthäus mit seiner großen Bergpredigt wendet sich an Juden. Und da kann ich schon für unsere Hörer und Hörerinnen einen Unterschied sagen. Warum ist die Matthäische, jetzt frage ich mal in unserer Seminargruppe, warum denken Sie, ist die Matthäische Bergpredigt um ein Vielfaches länger als die Lukanische Bergpredigt? Die Matthäische Bergpredigt umfasst 3 Kapitel, Matthäus 5, 6, 7. Und die Lukanische Matthäus umfasst nur Lukas 6, weiß ich, 10 bis 20, so 6, 7 Sätze nur. Frage an Sie alle hier in unserem wunderschönen Raum in Salzburg-Eigen bei den Missionaren vom kostbaren Blut. Warum ist Matthäus um ein Vielfaches länger als Lukas? Da sind wir nämlich voll im Sujet. Wer hat eine Idee, Matthias, mein lieber Freund Matthias? Einfach versuchen Sie mit mir zu denken.
Für uns war zeitlich viel näher. Und daher waren die Informationen noch umfangreicher als bei Lukas.
Auch ein Argument, richtig. Noch, das wäre ein formales Argument. Ich möchte aber noch das Dankeschön, Batya Akubian, aber ich möchte noch ein bisschen ein substanzielles Argument hören. Matthäus, kann man sagen, war noch dichter an dem Geschehen. Er hat noch mehr transportiert bekommen über Hörensagen, sodass er einen viel längeren Bergpredigt bringen kann. Die ist ja 3 Kapitel, ist irrsinnig lang. Und Lukas macht das kurz und bündig. Bei ihm sind nur ein paar Seligpreisungen, ein paar Sätze, fertig. Ich möchte von Ihnen noch hören, was versetzen Sie sich mal in die Lage der Evangelisten hinein. Und das, was ich eben sagte, nämlich die Zuhörerschaft. Was könnte noch zusätzlich eine Rolle spielen? Matthias?
Sie sind das beste Beispiel dafür, das Paradigma. So voller Begeisterung, da strömt es auf den Mund heraus wieder etwas. Ja. Genau das war eine Jude.
Wunderschön. Wunderbar. Dankeschön, Matthäus Matitiao. Ich sage gern beides. Dankeschön, lieber Missionar vom kostbaren Blut, bitte.
Er heißt ja auch Levi Matthäus und damit war er beim Stamm der Leviten.
Ja.
Und kannte die ganze Gesetzeslage.
Ja. Richtig? Mosaische Gesetz. Richtig? Genau. Richtig. Und noch etwas? Was können Sie über die Zuhörerschaft sagen, wenn Sie zur Kenntnis nehmen? Gernot, vielleicht Sie. Matthäus, ganz lang. 3 Kapitel, Matthäus 5, Matthäus 6, Matthäus 7, mit 1000 Details. Was will der matthäische Jesus erreichen im Gegensatz zum lukanischen Jesus? Ich muss eins sagen, Lukas ist auch ein brillanter Kenner des Judentums übrigens. Nicht, dass wir Lukas hier klein machen. Auch wenn in der Theologie immer noch diskutiert wird, ob Lukas ein Heidenchrist war oder Judenchrist, das ist immer wieder die alte Geschichte. Lukas, möchte ich unbedingt den Hörern und Ihnen sagen, ist ein brillanter Kenner des Judentums. Er ist kein Jota schlechter als Matthäus. Matthäus geht zwar noch mehr ins Jüdische ein, noch mehr jüdische Daten bringt er in seine Bergpredigt und in seine Geschichten ein. Aber was könnte es noch bedeuten, wenn Lukas, der sicherlich auch brillant denkt, sagt, ich will nur 10 Sätze in Lukas 6 haben, im Gegensatz zu Matthäus, der sagt, ich brauche da einen riesen Exkurs. Was denken Sie noch, vielleicht noch zusätzlich zum Gesagten etwas?
Naja, ich denke, um die Heiden zu erreichen, braucht es nicht so viel Diskussionsstoff.
Ja, danke schön.
Man bringt ihnen die gute Botschaft.
Ja.
Und sie sind überzeugt von Jesus, nehmen das Heil an.
Richtig.
Ein Jude diskutiert einfach viel mehr,
genau.
Alles hinterfragen und muss ganz sicher sein,
richtig.
Dass Jesus wirklich der Messias ist.
Genau.
Er hat ja schon einen Gott.
Ja.
An dem er hängt.
Ja. Ja.
Und das muss jetzt übereinstimmen.
Ja, sehr schön. Wer möchte noch etwas sagen? Vielleicht der nette Teilnehmer hier vorne. Wenn Sie lesen, Lukas, die lukanische, der Bergpredigt ist sehr kurz. Die ist sehr dürr, die ist sehr mager. Da ist nicht viel Saft drin, da ist nicht viel Esprit drin, da ist nicht sehr viel Lebendigkeit, Leidenschaft. Und Lukas ist, weiß Gott, ein leidenschaftlicher Mensch. Aber was denken Sie noch, wenn wir Matthäus lesen?
Arzt und Maler,
richtig.
Sagt die Geschichte.
Ja.
Was die Dame jetzt sagt, nicht? Der Jude hatte ja schon seinen Gott. Was wollte dann Jesus Christus? Und die Juden haben Jesus Christus als den Messias bis heute nicht anerkannt. Sie warten immer noch drauf.
Ja. Und was denkt sich Lukas? Warum will Lukas so eine kurze Bergpredigt, so eine abgespeckte, abgemagerte? In Ihren Worten, sagen Sie es noch ein bisschen pointierter.
Vielleicht seine spezielle Zuhörerschaft zu erreichen.
Genau. Er will seine, ja. Bitte Ulrike.
Ich glaube, in Matthäus wird ja sehr viel auf, die Alten haben gesagt, du sollst nicht töten, die Alten haben gesagt, du sollst nicht ehebrechen. Ja. Er geht also da sehr ins Detail, was eigentlich für jüdische Leute interessant ist.
Genau.
Und wenn der Lukas jetzt nicht jüdische Leute erreichen will, dann würde er sie mit dem aber etwas langweilen.
Ausgezeichnet, darauf habe ich gewartet. Das ist ein klassisches, sehr überzeugendes Argument. Gernot, Sie wollten was sagen?
Ich glaube, dass es im Judentum genauso ein Traditionsjudentum gegeben hat, wie bei uns ein Traditionschristentum.
Ja.
Und ich halte einen wirklichen, einen Traditionschristen zu überzeugen, da braucht es Ruach, da braucht es einen Heiligen. und ich glaube, das hat der Matthäus damit erreichen wollen, dass er so ausführlich das beschreibt.
Ja, wunderschön.
Es muss einen wirklichen Juden, der traditionsverbunden ist, der braucht viel mehr Überzeugungskraft als ein Heiden, der in wenigen Sätzen der Gott gerade entdeckt hat, da reicht's.
Ja.
Und
ausgezeichnet. Sie sehen, liebe Radio Maria Hörer und Hörerinnen, was passiert, wenn Christen in Fahrt kommen, wenn Christen einmal Blut geleckt haben. Ich hoffe, Sie lecken auch Blut, liebe Radio Maria Hörer und Hörerinnen, und merken, wie spannend und aufregend und bereichernd es ist, nachzudenken über Gegebenheiten, die für Sie immer selbstverständlich waren, aber nicht selbstverständlich sein sollten. Wer möchte noch einen Beitrag machen? Kurt Benfeld, bevor ich noch etwas hinzufüge?
Ja, also Bei Matthäus ist immer ganz, ganz deutlich die Rückbesinnung auf die Wurzeln zu finden. Und wenn ich das Matthäus-Evangelium lese, auch die Bergpredigt, fühle ich mich immer wieder zurückgeführt und finde Elemente, die ich im Alten Testament schon kenne. Und der damals,
sehr schön,
der das damals gelesen oder gehört hat, der war gleich an das erinnert, was er eigentlich schon gelernt hatte. Und von daher war ihm das nicht so fremd wie jetzt Lukas, der zum Beispiel in Griechisch geschrieben hat.
Sehr schön.
Und eben auch einen anderen Zuhörerkreis angesprochen hat.
Dankeschön, Kurt Benfeld, mein treuer Freund aus Deutschland. Ich fasse zusammen, ich danke jedem für seinen Beitrag. Sie sehen, es ist sehr anregend. Ich will Ihnen noch etwas hinzugeben. Ich bin davon überzeugt, ich, Ihr jüdischer Bruder und jüdischer Rabbi, in Anführungszeichen, Matthäus ist selbst so bewegt. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir diese Tage miteinander verbringen, bis Sonntag. Die Evangelien sind entstanden aus einem tiefen inneren Bewegtsein. Das ist eine Prämisse, die unbedingt ausgesprochen werden muss. Ich wiederhole für Radio, Hörer und für Sie. Die Evangelien sind aus einem inneren Bewegtsein entstanden. Und wer bewegt ist, setzt andere in Bewegung und löst eine Bewegung aus. Ich spiele mit Worten. Ich wiederhole. Matthäus ist auf seine Weise bewegt durch das, was ihm zugetragen wird in Jerusalem über diesen Juden Jesus. So wie Lukas und Markus und Johannes ihrerseits bewegt sind. Aber jeder ist unterschiedlich bewegt. Bewegt. Jeder hat ein inneres Bewegtsein und will dieses Bewegtsein ventilieren bzw. ausdrücken. Matthäus ist auf seine Weise ungemein bewegt und fasziniert, und für ihn ist wichtig, was ihm mitgeteilt wurde, 3 volle Kapitel lang mit allen Details zu formulieren. Er braucht diese Bergpredigt. Und jetzt will ich Ihnen noch etwas Schönes sagen, damit wir gleich ein Bonbon haben. Mein Vater, der Brüder Pilias Lapide, sagte, Bergpredigt ist ein falscher Begriff. Es darf gar nicht Bergpredigt heißen, sondern Berglehre. Warum? Weil am Anfang schon steht, als er nun die vielen Menschen sah, Jesus stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger um ihn, und er tat seinen Mund auf und lehrte sie, liebe Radio Maria Hörer und Hörerinnen, und lehrte sie, steht in 5,1. Und darum ist es keine Bergpredigt, sondern eine Berglehre. Er lehrte sie. Mein Vater hat schon vor 30 Jahren ein Buch geschrieben über die Bergpredigt, und das ist keine Spielerei, die ich hier vermittle. Radio Maria Hörer werden fragen, was ist denn der Unterschied? Der Unterschied ist groß. Der ist sehr groß. Es gibt im Judentum sehr wohl einen Unterschied im ersten Jahrhundert noch heute, ob jemand eine Lehre von sich gibt oder eine Predigt. Eine Lehre ist etwas ganz anderes als eine Homilie. Das ist keine Spielerei am Rande. Sondern eine Lehre verkündet meine Haltung zur gesamten jüdischen Religion. Das heißt, was Matthäus hier macht, ist nicht einfach nur eine kleine Spielerei oder eine Wiedergabe, sondern Matthäus lässt Jesus auf einem Berg sitzen. Wir werden gleich auch den Topos Berg klären, warum Berg und nicht wie bei Lukas Feld. Beim Lukas steht Jesus nämlich auf einem Feld und bei Matthäus ist er auf einem Berg. Und darüber werden wir auch sprechen, warum der lukanische Jesus auf dem Feld steht und der matthäische Jesus auf einem Berge. Das ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Natürlich fragen mich manchmal christliche Kinder, was ist denn richtig? Stand er auf dem Berg oder stand er auf dem Feld? Oder war er zugleich auf dem Berg oder zugleich auf dem Feld? Werden wir auch noch klären. Aber zunächst halten wir fest, eine Lehre, eine Limud auf Hebräisch, Limud oder Horaya, heißt, ich, derjenige, der das tut, verkünde euch meine Summa Theologia, meine theologische Summe, meine theologische Zusammenfassung, meine Schau des Judentums im ersten Jahrhundert. Das ist die Brisanz dieser sogenannten Berglehre. Es ist keine Predigt. Es ist keine Predigt. The Sermon on the Mount. Sermon on the Mount ist so nicht richtig, Bruder. Sondern es ist, müsste eigentlich, Sie notieren es bitte, The Teaching on the Mount sein. Bitte notieren Sie es. Nicht Le Sermon sur la Montagne. Sondern La Sagesse, L'Instruction. Das ist keine Nebensächlichkeit, die ich eben verkünde. Sondern es steht ja deutlich da, er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Ich lese ihn mal auf Hebräisch vor. Vayika shera ait hamon ha'am, vayale lahar, vayeshev sham, vayikshu elav talmidav, vayiftachet piu, vayore lahem lemor. Ich als Jude spüre die Nuancen. Mein Vater hat das ja schon vor 30 Jahren gespürt, da war ich noch ein Werdender. Heute bin ich ein Gewachsener, darf selber lehren. Wenn ein Mann auf einen Berg geht und sich setzt und seine Schüler vor sich hat, lehrt er. Und wenn er lehrt, will er ihnen das Innerste, was ihn bewegt, verkünden. Ich wiederhole. Das Innerste, was ihn umtreibt, will er verkünden. Es geht nicht einfach nur um eine kleine Homilie. Im Judentum wird auch gepredigt. Ich werde Ihnen den Unterschied gleich sagen zwischen Predigt und Lehre. Aber Lehre bedeutet, ich teile aus meinem Innersten mit, was mich mein Leben lang bewegt hat. was ich zusammenfassend sagen will. Darum Summa Theologia. Meine, die Summe dessen, was sich für Rabbi Jesus von Nazareth ergibt, möchte er seinen Schülern, und darum steht ja auch da, er sah viele Menschen übrigens, und auch seine Jünger, Schüler und Jünger, Schüler und Menschen, hat er gesehen und die hat er versammelt. Und diesen Menschen möchte er etwas aus seinem Schatz, aus seiner Lehre verkünden. Und diese Lehre, und jetzt kommt es nämlich Interessantes, wissen Sie, wie das Gesetz, unser sogenannte jüdische Gesetz im Judentum heißt, die Tora. Die Tora ist das sogenannte Gesetz, die Tora ist das sogenannte Gesetz, was Luther ja immer wieder und die Einheit mit Gesetz wiedergeben, ist im Hebräischen die Tora. Sie kennen ja den Begriff Tora. Ich denke auch Radiohörer wissen, Tora ist das hebräische Wort für das sogenannte Gesetz, für die fünf Bücher Mose, beziehungsweise das gesamte Erste Testament. Und das Wort Tora bedeutet wörtlich Lehre und nicht Gesetz. Und jetzt kommt für Sie ein Knaller, für alle Radio Maria Hörer und Hörerinnen und für Sie hier in Salzburg eigen. Das Wort Lehre, wenn Jesus gelehrt und nicht gepredigt hat, heißt das nämlich, wer kann versuchen, meinen Satz fortzuführen? Ich wiederhole den Satz. Wenn Jesus nicht gelehrt hat in diesen drei langen Kapiteln, nicht gepredigt, sondern gelehrt hat, und wenn Sie nun wissen, dass das Wort für Tora Lehre heißt, das gesamte Erste Testament, das Jesus ja kennt, das Jesus liebt, dass Jesus lebt, kennt. Wenn das eine Lehre ist und er sich auf einen Berg setzt, um seinerseits zu lehren, wer kann meinen Satz ergänzen?
In Verbindung mit dem Sinai.
Dankeschön, das ist der Höhepunkt. Er setzt eine Anknüpfung an Mose am Berge Sinai. Mose stand am Berge Sinai, bekam die 10 Gebote in Exodus 20, Michael Sommer, und geht herunter und schenkt den Kindern Israels die Tora mit Sinai. Die Tora vom Berge Sinai wurde am Sinai, am Berge gegeben. Exodus 20, Deuteronomium 5. Das kennt Jesus, das kennt alles Judentum. Alle Juden zur Zeit Jesu wissen das, das waren ja keine Ignoranten. Das waren top beschlagene Juden. Sonst könnte er nicht so ins Detail gehen. Jesus hat vor sich, an dem Berg, der nicht näher genannt wird, an die Zuhörerschaft, die ausgesprochen gebildet ist, Matthias, ausgesprochen fest im Judentum, fest in der Tora, fest in der rabbinischen Tradition. Und wenn er sich symbolisch auf einen Berg begibt, ist das nicht, weil er gerade Lust hat, eine schöne Aussicht zu genießen oder oben die Disteln pflücken möchte, was man in den Bergen machen kann. Das ist nicht sein Anliegen, sondern sein Anliegen ist symbolischer Natur, liebe Freunde und Freunde, nämlich zu zeigen, durch den Gang auf den Berg, ich knüpfe da an, wo Moses aufgehört hat. Ich knüpfe da an oder setze fort, wo Mose am Berge Sinai aufgehört hat, in Exodus 20, nachdem er die 10 Gebote, das Herzstück der Tora gegeben hat. Aber bitte eins, liebe Radiohörer und Hörerinnen und Freundinnen in Salzburg, es geht nicht darum, dass Mose entkräftet wird, sondern fortgesetzt wird. Das ist ganz wichtig. Es geht nicht um Substitutionslehre. Replacement Theology auf Englisch. Es geht nicht darum, dass der alte Bund abgedankt hat, liebe Radio Maria, Hörer und Hörerinnen, mitnichten. Sondern es geht darum, dass etwas fortgeführt wird, kontinuiert wird, neuen Saft bekommt, neue Lebendigkeit bekommt, neue Dynamik bekommt, durch ihn, den Meister, der sich als Sohn Mose, als Schüler Mose versteht. Das ist die Quintessenz. Im Mittelalter hat man das gegen uns Juden verwendet, liebe Freunde und Freunde. Im Mittelalter hat man gesagt, als man uns Juden quälte und erschlug, ihr Juden habt abgewirtschaftet. Da ist der neue Jesus und der schafft den alten Bund ab. Der macht Tabula Rasa. Der setzt sich auf den Berg und sagt, Moses hat abgewirtschaftet, ich bin der neue Mose. Das ist Unkenntnis. Das ist eines Christen nicht mehr würdig, so zu denken im Jahre 2015. Dazu sind wir zu weit heute in unserem Dialog und zu weit in unseren Kenntnissen. Sondern ich wiederhole für alle Radiohörer und Hörerinnen, unsere lieben Teilnehmer, Jesus setzt fort, knüpft an, trägt weiter. Durch seine Worte, Kurt, durch seine Erkenntnisse will er etwas ergänzen, verschärfen. Sie werden es ja gleich am Inhalt merken, dass es nicht um Abschaffung geht, sondern um Ergänzung, Fortführung. Er sagt ja zu keinem Zeitpunkt, Jasna, Schluss mit dem alten Müll. Weg mit der Tora, rein in das Neue. Keine Sekunde sagt das Jesus. Im Gegenteil. Er bezieht sich auf Mose und radikalisiert Mose und verschärft es und vertieft die Botschaft. Und darum braucht Matthäus 3 Kapitel. Ich, der Jude, der zu Ihnen kommt, weil ich Sie liebe, ich, der Jude, sage, er braucht 3 Kapitel, der Matthäus, weil er zeigen will, wie wichtig es ihm ist, diese Revelatio Continua, wie ich sie nenne, die fortgesetzte Offenbarung Gottes zu demonstrieren anhand dieser langen Rede. Diese Rede ist bei Matthäus deshalb so lang, weil Matthäus eben zeigen will, Jesus kniet sich tief hinein. Und Sie merken auf Schritt und Tritt, dass Jesus immer wieder anknüpft an das Tora. Nie überspringt er irgendwelche Gedanken aus der Tora. Immer greift er auf, ihr habt gehört, ihr wisst, das steht. Und ich sage euch meine Deutung. Für Matthäus ist es wichtig, eine lange Berglehre zu bringen, weil er zeigen möchte mit enorm vielen Details und mit ganz viel Liebe in der Ausformulierung, dass Jesus ein Ansinnen hat, nämlich Mose fortzusetzen auf einem Berg in Judäa oder in Galiläa, wo auch immer der Berg war, auf seine Weise. Er versteht sich als einen Schüler, als einen großen Schüler, der seinerseits zum Lehrer geworden ist. Jesus war Schüler. Wir wissen das ja im Neuen Testament, dass er eben in die Synagoge ging und unterwiesen wurde im Tempel und er ist nun zu einem großen Mann in Israel geworden. Und er schart um sich Menschen, so wie seinerzeit Mose Menschen scharte am Berge Sinai. Und er will Menschen unterrichten. Und Matthäus will das in voller epischer Länge bringen, um zu zeigen, wie sehr Jesus bemüht ist, ins Detail zu gehen und seine Lehre, seine eigene Lehre als Rabbi, als Gelehrter zu bringen. Lukas braucht das nicht so sehr, weil Lukas nicht dieses Bild hat, jetzt wird es noch spannend, zusätzlich zu dem, was Sie gesagt haben erst mal. Lukas, ob er nun an Heidenchristen schrieb, wie wir es nun betrachten wollen, oder an Juden, Christus bleibt immer noch offen. Aber ich als Jude, der zu Ihnen kommt, sage, Lukas hat eine andere Wahrnehmung von Jesus. Denn Lukas, wenn Matthäus wirklich 3 Kapitel gepredigt hat, hätte sie Lukas ja auch nennen müssen. Wenn Original Jesus ja wirklich 3 Kapitel lang sprach, dann wäre es ja unfair, wenn Lukas das einfach abschneidet und reduziert auf 7 Sätze. Lukas tut es trotzdem. Nicht, weil er ein Verfälscher des Originals ist, sondern weil Lukas sagt, für mich selbst, Lukas, im Jahre 90, reicht es, ich selbst bin berührt worden durch diese 3 Kapitel, aber ich habe bestimmte Sätze daraus genommen, die mich am stärksten berührt haben. Und diese stärksten Sätze aus der Originallehre, die Lukas mit Sicherheit auch kannte, die war im ganzen Vorderen Orient bekannt, diese lange Rede, die stärksten Sätze nimmt Lukas als Substrat oder Konzentrat, weil sie ihn selbst berührt haben, und die gibt er anderen weiter. Das ist mein Bild. Das, was ihn, Lukas, am meisten erregt hat, am meisten umgetrieben hat, das gibt der andere weiter. Nicht, weil er das andere für unwichtig hält, sondern weil er sagt, das ist die Kernbotschaft dieser Lehre. Die Kernbotschaft habe ich verinnerlicht und die gebe ich weiter, weil das, was mich am meisten bewegt, kann ja auch die anderen am meisten bewegen. Darum sage ich, wir müssen unbedingt die Prämisse im Auge behalten. Die Dokumente des Neuen Testaments verstehen Sie nur, wenn Sie Menschen vor sich sehen, die innerlich überwältigt wurden. Das ist ja nicht einfach, weiß ich, Wiener Nachrichten, Wiener Neueste Nachrichten oder Salzburger Tagesanzeiger. Bitte, das sind ja keine Tagesnachrichten oder Pforzheimer Neuigkeiten. Bitte, wir haben es nicht mit Literatur zu tun. Bitte notieren Sie das, beziehungsweise nehmen Sie es zur Kenntnis, Radio Maria Hörer und Hörerinnen. Das Neue Testament ist nicht Berichterstattung, wie in Tagesschau bei uns in Deutschland oder Neueste Nachrichten oder was. Es geht nicht um nackte Fakten. Es geht um Verkündigung. Und Verkündigung ist immer eine subjektive Erfahrung. Die 4 Evangelisten sind tief bewegt, aber jeder unterschiedlich. Und darum sind die Evangelien, obwohl sie Gemeinsamkeiten haben, unterschiedlich. Und ich werde gleich auf den Unterschied zwischen Feldlehre und Berglehre eingehen. Bei Lukas steht er auf dem Feld. Und bei Matthäus steht er auf dem Berg. Ich werde Ihnen gleich sagen, warum, beziehungsweise Sie gleich fragen. Und Johannes ist ein Evangelist, der was völlig anderes hat. Das Evangelium des Johannes, wissen Sie ja, ist völlig anders als die 3 anderen Evangelien. Und doch sind alle 4 Männer tief bewegt von Jesus von Nazareth, aber jeder bringt es auf seine Weise. Und da kann man sich natürlich fragen, warum ist es so unterschiedlich? Weil diese Männer unterschiedlich bewegt wurden und dementsprechend unterschiedlich gerne es an die anderen hinüberbringen. Und jetzt die Frage an Sie, warum ist der lukanische Jesus auf dem Feld, da steht er stand auf dem Feld, in Lukas 6, und warum ist Jesus im Matthäus-Evangelium auf einem Berg? Wer hat eine Idee? Das hat auch eine feine, eine subtile Nuance, die zeigt, wie sehr Lukas und Matthäus sich jeweils hineinknien. Und jetzt will ich noch etwas Wichtiges sagen. Für Lukas und Matthäus spielt es keine Rolle, wo er wirklich stand. Das ist etwas, was aus dem Midrasch-Denken kommt. Ich will den Hörern von Radio Maria kurz sagen, was Midrasch ist. Oder wer kann das kurz erklären, was Midrasch ist? Einige Leute kennen mich ja schon. Ulrike, du kannst uns doch kurz erklären, was ist Midrasch im Judentum?
Das sind die Erklärungen.
Ja, welche?
Zu der Tora.
Wunderbar. Wann entstanden, Batja?
Weiß ich nicht.
Wer hat eine Idee? Wer hat schon mal den Midrasch gehört? Midrasch machen wir auch ganz viel in Tirol, kriegst du Tonnen von Midrasch. Wer hat eine Idee, wann der Midrasch entstanden ist? Midrasch, kurz sagt dir das was? Okay, ich will kurz den Midrasch, kurz, bitte?
Das
Ich erkläre kurz den Hörern von Radio Maria und Hörern und Ihnen hier, was Midrasch ist. Midrasch muss man heute wissen, gibt es auch wunderbare Bücher dazu. Der Midrasch ist eine Gattung von Literatur, liebe Freunde, die im 1. Jahrhundert entstanden ist und bis etwa 11. Jahrhundert sich entwickelte. Es ist eine eigene Gattung von Literatur, die zum Inhalt hat, Midrasch heißt wörtlich Auslegung, Ausforschung. Der Midrasch intendiert die Auslegung der Heiligen Schrift und zwar auf eine sehr tiefgründige Weise. Das, was ich vorhin nannte, eben zwischen den Zeilen lesen können. Der Midrasch, wörtlich Auslegung von Darash, der hebräischen Wurzel Darash bedeutet Auslegung, Ausforschung. Der Midrasch ist, finden Sie auch im Internet, überall ist das beschrieben heute. Midrasch bedeutet, dass die großen Männer des Midrasch, die Rabbiner, ab dem 1. Jahrhundert, also voll zur Zeit Jesu, voll aktuell, versuchen die großen Begebenheiten des Ersten Testaments, es gibt ja noch gar kein Zweites Testament, das ist ja noch gar nicht kanonisiert, sondern die Männer des Midrasch nehmen die Tora, die ersten Bücher des Ersten Testaments, und versuchen dazu mehr zu sagen als der nackte Text, der im Alten Testament steht. Da wird auch zum Beispiel über Abraham wird auf einmal ganz viel erzählt, was den Menschen in den Sinn kommt, beziehungsweise was sie inspiriert bekamen. Viele Informationen erhalten wir über Abraham, viele Informationen erhalten wir über Isaac, viele Informationen erhalten wir über Salomo. Es gibt heute eine Fülle von Midrasch-Literatur seit dem 1. Jahrhundert, weil diese Männer des Judentums, die großen Rabbiner, zu denen Jesus ja auch zählt, er wird ja immer wieder im Neuen Testament Rabbi genannt, diese Männer sich unterfangen, durch Gottes Geist mehr herauszuholen, sich mehr auszudenken als das, was im Text nur steht, der dürre Text. Und Midrasch ist eine Gattung im Judentum, die heute sehr respektiert wird, die auch schon im Mittelalter respektiert wurde, auch zur Zeit Jesu, in denen große Meister sich hineindenken und viele Anekdoten, Parabeln und Sentenzen aussprechen, die mit Weisheit gespickt sind. Das ist die Idee des Midrasch. Und jetzt will ich Ihnen kurz sagen, was ich meine mit Midrasch. Wenn Lukas, der lukanische Jesus, auf dem Feld steht, wohingegen der matthäische Jesus oben auf dem Berg steht, kann man sich natürlich fragen, warum ist das für den einen so wichtig und den anderen für den so? Und jetzt will ich sagen, da spielt eben dieser Midrasch eine große Rolle, liebe Freunde und Freundinnen. Weil Midrasch bedeutet, mein Innenleben, meine Innensicht ist entscheidend, nicht nur die äußeren Fakten. Für Matthäus ist das Bild stimmig, weil er ein sehr profunder Jude ist, der sehr profunde Juden anspricht, dass oben Matthäus, dass oben Jesus steht, weil er anklingen will, assoziativ arbeitet, so dass seine Hörer spüren, klar, das ist unser neuer Moses, beziehungsweise der weitere Moses, der fortsetzende Moses. Und darum braucht er das innere Bild, Moses, keiner war dabei, weder Matthäus noch Lukas waren ja dabei bei der Berglehre. Aber für das innere Bild, und bei Midrasch ist das innere Erleben ausschlaggebend, für das innere Bild des Juden Matthäus ist ein Jesus, der auf dem Berg steht und verkündigt, wichtiger als für Lukas, der ihn auf dem Feld stehen lässt. Lukas sagt sich, er war ja auch nicht dabei, keiner weiß es genau. Aber für das lukanische Midrasch-Denken, für das innere Erleben des Lukas ist es wichtig, auf dem Feld zu stehen. Und jetzt wüsste ich von Ihnen gern, warum ist es für Lukas wichtig, dass Jesus auf dem Feld steht? Welches innere Bild, welche innere Sicht hat Lukas im Gegensatz zu Matthäus, Bruder Gernot?
Er ist einer von Ihnen.
Dankeschön, Gernot. Das ist die befriedigende Antwort, die den Rabbi glücklich macht. Wir sind alle gleichberechtigt. Jesus ist sozusagen primus inter pares, nennt man das auf Lateinisch. Primus inter pares. Auf der Augenhöhe, genau. Er will alle abholen, der lukanische Jesus will alle moderndeutsch da abholen, wo sie stehen. Und auch natürlich Heiden, die sich dann klein fühlen können, wenn sie eben wüssten, da steht einer oben und alle unten, dann können sich ja gerade Heidenchristen, ja vormals ja Schweinefleisch aßen und Götzendiener waren, ja sehr gering geschätzt fühlen, weil sie sich sagen, mein Gott, bis wir da oben mal ankommen, auf die Höhen der jüdischen Erkenntnis, da verließen ja noch 3 Millionen Jahre Wasser in die Donau runter. Und das will Lukas ja verhindern. Für das innere Bild des Lukas ist wichtig, wir sind alle auf dem Feld des Lebens, wir sind alle Bauern, Arbeiter auf dem Weinberg Gottes und wir alle sind die gleichen Mitarbeiter Gottes. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Christen. Das ist ja überhaupt der Duktus bei Lukas. Lukas will zeigen, dass die Unterschiede wegfallen. Alle sind gleichberechtigt vor Gott, wenn sie an Gott natürlich glauben und die Ethik des Jesus von Nazareth akzeptieren. Und das ist für ihn so wichtig durch die Subtilität einer Feldlehre. Bei ihm ist es natürlich auch eine Lehre, eine Feldlehre. Nur bei ihm ist es das offene Feld. Alle sind wir auf dem Feld. Matthäus will das nicht. Er will ein Gefälle noch haben, weil er weiß, Juden kann man anders abholen, anders ansprechen, als wenn man sie alle aufs Feld reinschmeißt und sagt, so jetzt schmeißen wir alle Kraut und Rüben zusammen. Matthäus will das nicht. Merken Sie, dass es da Nuancen gibt. Das ist durchdacht. Das ist ungemein scharf durchdacht, wie viele andere Nuancen in den Evangelien durchdacht sind, nicht einfach so dahingeschrieben. Viele Christen, die mich kontaktieren per E-Mail etc., wissen das nicht und bitten mich da um Aufklärung, und die möchte ich ihnen ja schenken, dass anhand solcher Kleinigkeiten große Hintergedanken sich dokumentieren. Matthäus will Juden erreichen und ihnen zeigen, durch Jesus haben wir eine Fortsetzung der großen Lehre von Mose am Berge Sinai. Das ist ein gewaltiges Bild. Ein gewaltiges Bild, das Matthäus unbedingt zeigen will. Ganz kurzer Exkurs. Wenn Sie sich die matthäische Geburtsgeschichte anschauen und Sie vergleichen mit der lukanischen Geburtsgeschichte, Weihnachten steht ja so gut wie ins Haus, und ich mache ja viele Seminare kurz vor Weihnachten über die Geburtsgeschichte, laut Matthäus im Gegensatz zur Geburtsgeschichte der Lukas, die sind unterschiedlich wie Tag und Nacht. Die matthäische Geburtsgeschichte wird ja öfter unter den Teppich gekehrt zu Weihnachten, die schaut sich ja kein Mensch an. Diejenige, die zu Weihnachten in Österreich und Deutschland vorgelesen wird und weltweit, ist die lukanische, weil sie mit so viel Gefühl angereichert ist, mit den Hirten und mit den drei Magiern, die aus dem Morgenland kommen. Matthäus kennt das überhaupt nicht. Bei Matthäus ist es eine sehr harsche, die Flucht nach Ägypten. Die matthäische Geburtsgeschichte ist völlig anders, diametral entgegengesetzt zur lukanischen Geburtsgeschichte. Und da können Sie natürlich auch fragen, oder ein christliches Kind kann seine Mama oder Papa fragen, Mama, Papa, warum hat der Lukas was anderes berichtet bei der Geburt Jesu als der Matthäus? Was stimmt denn, kann ein Kind fragen. Dein Enkel in Wien kann dich eines Tages erst noch fragen, Omi, was ist denn richtig? Er hat Matthäus recht oder hat Lukas recht? Beide können sie ja nicht recht haben. Und ich als Jude sage ihnen, beide haben recht. Warum haben beide recht, sage ich der Jude. Warum, Ulrike? Warum kann ich, ihr jüdischer Rabbi, ihr jüdischer Gelehrter, sagen, dass sowohl Matthäus recht hat mit seiner Deutung als auch Lukas, Ulrike? Was denkst du, Ulrike, nach Robert?
Naja, eben mit dem, was wir gesagt haben, auch von Feld und Berg.
Genau, nämlich innerlich. Für Matthäus ist ein inneres Erleben bei seiner Geschichte, nämlich die Flucht nach Ägypten, die wiederum anknüpft an Mose. Mose musste ja auch fliehen nach Ägypten, weil er einen Mann erschlug, laut Exodus. Für Matthäus, den Juden Matthitiau, ist dieses Erleben Matthias wichtiger als für Lukas. Lukas sagt sich, ich brauche dieses Thema nicht, das passt mir nicht. Flucht nach Ägypten und Herodes will die Kinder töten, das ist ihm zu blutig. Lukas ist das zu blutig. Damit erreicht er Heiden und bestimmte, ich möchte sagen, reformierte Juden, nennen wir sie mal nicht, die wollen das nicht, die wollen kein Blut. Die wollen kein Blut, das stört sie. Lukas sagt sich, ich kreiere in, laut meinem Innenerleben eine andere Geburtsgeschichte. Und deswegen ist er kein Fälscher. Nur sein Innenerleben, sein Midrasch, seine Innensicht, lieber Michael Sommer, ist eine andere. Und darum haben beide recht. Und das ist nämlich typisch Midrasch, wenn Sie das bitte notieren. Midrasch im Judentum seit dem ersten Jahrhundert bedeutet, dass jeder Rabbi, nicht nur ein Verkünder, jeder Rabbi, da gibt es Tonnen von Büchern, die kann ich Ihnen empfehlen, wenn Sie möchten, am Ende oder morgen. Jeder Rabbi darf, wenn er über Abraham spricht oder über Isaac oder über Sarah, gibt ja Tonnen, auch jüdische, speziell ersttestamentliche Midrasch, jeder Rabbi darf seine Innensicht bringen, wie sie seinem Herzen entspricht. Und da geht es nicht darum, wer hat Recht und wer hat Unrecht, sondern es geht darum, was berührt mich mehr und was berührt mich weniger. Das ist das Kriterium. Ich wiederhole. Im Midrasch, und das ist heute eine riesige Literatur seit dem ersten Jahrhundert, und Matthäus kannte den Midrasch, und Lukas kannte den Midrasch, und Markus kannte den Midrasch, und Johannes kannte den Midrasch. Kann ich ihn tausendfach belegen. Die waren Midrasch-Kenner. Das ist alles heute aufgearbeitet. Aber perfekte Midrasch-Kenner, weil sie Juden waren, weil die Literatur damals überall zugänglich war. Diese Männer wissen, es geht nicht darum, was ist richtig. Wie wenn ich mitteile, sind heute in München der Hauptbahnhof 20.700 Asylanten gekommen oder 20.300? Da geht es ja um nackte Fakten. Das geht aber nicht bei der Geburt des Jesu um nackte Fakten. Wie viel sind in München angekommen? Oder wie viel kriegt jeder Taschengeld? Weil ich das in meinen Daten aufhalten muss. Sondern Matthäus will etwas beschreiben, was ihn innerlich erregt und verändert hat. Und dazu braucht er ein inneres Bild, das seinem Stimmigkeitsgefühl, Stimmigkeit, die Stimme Gottes in ihm dokumentiert. Und darum braucht Matthäus eine sehr harsche Geschichte, die gar nicht zuckersüß ist. Nämlich die Flucht des Jesus mit seinen Eltern auf dem Esel nach Ägypten und dann versteckt er sich dort und dann kommt Gott und sagt, bitte geh zurück, der Herodes ist gestorben und du brauchst keine Angst mehr. Das ist keine romantische Geschichte, kein Mensch liest das zu Weihnachten, weil es viel zu grob ist. Weder im Schwabenland noch in Österreich liest man die Matthäusgeschichte. Überall auf der Welt liest man Lukas, weil Lukas so zärtlich ist. Und die Gefühle so groß werden. Starke Gefühle sind gewollt. Und das hat Lukas sicherlich auch intendiert. Da bin ich fest überzeugt. Es ist sehr romantisch. Die Hirten draußen in der Nacht und da kommen die Engel und dies ist mein geliebter Sohn und all die Menschen seines Wohlgefallens, die ihm, beziehungsweise seines Willens, streng genommen. Und die Magier, die ihm die wunderbaren Weihrauch etc. Das ist total gefühlsbeladen. Aber das entspricht dem inneren Bild von Lukas. Darum geht es ihm. Er hat ein Bild, wonach es eben eine Schätzung gab zu Kaisers Augustus etc. Das ist sein Midrasch. Und Matthäus hat einen anderen Midrasch. Und beide sind stimmig. Und so sehe ich es auch mit der Feld- und der Bergsituation. Lukas braucht für sein Überzeugungspotenzial, er will ja andere überzeugen. Er will ja den Brief rausschicken, die Epistel. Er braucht für seine Glaubwürdigkeit ein Feld. Ob Jesus wirklich am Feld stand, interessiert ihn gar nicht. Er ist ja kein Nachrichtenberichterstatter, der Pforzheimer Nachrichten. Er will ein Bild transportieren, das ihn innerlich bewegt hat. Und für ihn ist der innere Jesus, der auf dem Feld steht, in Augenhöhe mit allen, Christen und Juden, mit allen, die herumlaufen, überzeugender als ein Jesus, der auf dem Berg steht und nach unten runter predigt. Das braucht Matthäus. Und beide haben recht. Jeder hat für sich recht. Weil jeder das transportiert gerne, was ihn überzeugt, Zeugnis ablegen kann. Und darum treffen beide zu. Und es geht nicht darum, wer hat recht. Das ist überhaupt ein falsches Kriterium. Also zurück zu unserem Thema. Jesus lehrt. Und was ist Predigt im Judentum? Nochmal die Frage von vorhin. Predigt bedeutet, ich gehe am Sabbat in die Synagoge. Und das gibt es ja bei Jesus auch. Wenn er am Sabbat in Lukas 4 in die Synagoge geht, ihm wird das Wort erteilt, liebe Radiohörer und Hörerinnen, und er spricht und legt aus zu Jesaja 61. Das ist eine Predigt. Und der Unterschied ist gewaltig. Wenn ich predige, liefere ich nicht meine gesamten, auf Englisch sagt man Outlook on Life. Outlook on Judaism, das ist was ganz anderes. Da bringe ich eine kurze Geschichte zu einem vorgegebenen Text, Jesaja 61. Heute ist dieses vor euren Augen geschehen, Lukas 4, und fertig. Ich stehe kurz, so wie bei Ihnen, hab 10 Minuten Zeit, Sabbat, Heiliger Tag oder Rosh Hashanah heute, und der Jude kommt nach vorne und da kriegt 10, 15 Minuten Predigt und setzt sich dann hin. Das ist eine kurze Inspiration für den Tag, wie sie im Te Deum. Kennen Sie Te Deum, diese wunderbare Schrift? Te Deum hat mich neulich angerufen, ich soll die auch für die, ich habe eine große Ehre bekommen, ich darf für das Te Deum Beiträge liefern. Te Deum Deutschland hat mich angeschrieben, diese schöne Zeitschrift. Te Deum. Te Deum hat wunderschöne, saftige Inspiration, aber immer nur für einen Tag. Heute 14. September, nächster Tag 15. fertig. Da ist keine Lehre drin, da sind Predigten drin. Homilie. Und das macht Jesus auch. Jesus kann wunderbar predigen. Aber man muss es unterscheiden, weil ein Jude legt sein Herzblut in eine Lehre hinein und nicht in eine Predigt. Die Predigt ist natürlich auch tief. Aber sein Herzblut, Gernot und die anderen, steckt in einer Lehre. Und darum ist das hier auf dem Berg, beziehungsweise bei Lukas auf dem Feld, eine Lehre. Das Innerste, das am Original stärker hängende. Die Seligpreisungen. Ulrike, möchtest du uns kurz die Seligpreisungen vorlesen, bitte? Wir lesen gerade noch die Seligpreisungen, wir haben ja noch Zeit und ich werde Ihnen jetzt eine saftige Auslegung geben zu den Seligpreisungen. Ulrike aus Rechowod, Engerwitzfeld. Engerwitzdorf, ich habe sie ja umbenannt, weil sie keine Enge verkörpert, unsere Teilnehmerin, sondern Weite, wird uns das nun vorlesen.
Welche Verse?
Die kompletten Seligpreisungen, ab Vers 5, ab Vers 3, bis 10. Na, sogar bis zum Ende, bis 12.
Selig sind die, die dem Geiste nach arm sind, weil ihnen das Königreich der Himmel gehört. Selig sind die, die trauern, sie werden nämlich getröstet und aufgerichtet werden. Selige sind die Sanftmütigen, weil sie die Erde erben werden. Selige sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, sie werden nämlich gesättigt werden. Selige sind die Barmherzigen, weil sie Barmherzigkeit erfahren werden. Selige sind die, die im Herzen rein sind, weil sie Gott sehen werden. Selige sind die Friedensstifter, sie werden nämlich Söhne Gottes genannt werden. Selige sind die, die verfolgt worden sind wegen der Gerechtigkeit, weil ihnen das Königreich der Himmel gehört. Selig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und jedes böse Wort gegen euch reden, meinetwegen, dabei aber lügen. Freut euch und frohlockt, weil euer Lohn im Himmel groß ist. Denn so verfolgten sie die Propheten, die vor euch waren.
Bitte darf ich Sie, also wird auch die Radio Maria Hörer und Hörerinnen, eine Minute mal dazu reflektieren, ich will nicht sofort weiterstürzen. Darf ich die Radio Maria Hörer und Hörerinnen bitten, auch meine Seminarteilnehmer hier in Salzburg ein, bitte den Text mal ganz intensiv, versuchen Sie mal mit jüdischen Augen. Ich möchte noch einmal in das Setting einführen, damit Sie wirklich merken, wie spannend Bibelarbeit ist. Sie sind alle Juden, innerlich natürlich. Sie sind Juden im Jahre, weiß ich, 32, 33. Jesus steht auf dem Berg, irgendwo in Galiläa vermutlich, und spricht an mit solchen Worten wie selig. Bevor ich Ihnen die Bombe entzünde und sage, was selig wirklich bedeutet, möchte ich Sie mal bitten, mit sehr aufgeschlossenen Augen und Ohren und Herzen sich mal hineinzufühlen, hineinzudenken, was meint Jesus? Warum braucht er 9 Stück Essens? Sind 9 Seligpreisungen. Haben Sie sich je gefragt, warum 9-mal? Warum reichen nicht 3 Seligpreisungen? Da könnte man doch alles zusammenpacken. Warum 9 Stück an der Zahl? Lukas hat sogar nur, glaube ich, Lukas hat nur 6. Ich möchte Sie bitten, mal kurz in einer Minute nachzudenken, warum 9 Seligpreisungen? Warum fängt er überhaupt an mit Seligpreisungen? Was steckt dahinter? Sie sind alle mit mir zusammen, liebe Radiohörer und Hörerinnen und hier die Seminaristen im Jahre 32 vor Jesus am Berg. Und wir versuchen diesen Rabbi, diesen großen Meister zu verstehen. Alle mal eine Minute in sich gehen, nachdenken, was macht Jesus eigentlich? Warum fängt er damit an? Und was hat das mit Lehre zu tun vor allen Dingen? Was hat das mit Lehre zu tun, wenn der Menschen selig preist? Denken Sie mal eine Minute intensiv mit dem Herzen und mit dem Verstand nach.